Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir sehen hier zum Beispiel gerade hinter uns eine Werbung, gerade ist sie schon wieder weg, mit Elon Musks Mars-Mission.
Melissa Büttner zeigt auf eine große elektrisch betriebene Werbetafel. Neben ihr steht Matthias Schmelzer, ihr Kollege an der Universität Jena, mit dem sie zusammen forscht. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat die beiden gerade noch von dieser Tafel aus angeschaut. Jetzt ist das Plakat weitergerollt und preist ein neues Shampoo an.
Das heißt, es geht nicht nur in unserer Gesellschaft darum, aktuell noch demokratische Rechte auf Teilhabe in der Mobilität zu realisieren, sondern aktuell geht es auch noch darum, das Ausmaß der Mobilität zu steigern. Wir träumen immer noch davon, zum Mars zu fliegen. Wir möchten immer noch gerne auf dem Mond vielleicht irgendwann Zivilisation haben.
Büttner und Schmelzer sind Soziologen an der Universität Jena und forschen zu fossilen Mentalitäten. Damit bezeichnen sie Vorstellungen, Gedankenwelten, Wünsche, überhaupt eine Idee davon, was normal ist und wie eine Gesellschaft funktioniert. Und vor allem, wie das mit dem Verbrauch von fossilen Energien verbunden ist.
Die Energie bestimmt, was wir sind. Wie Energienutzung Gesellschaften prägt, von Manuel Walz.
Unser Energiekonsum ist seit Jahrtausenden immer weiter gestiegen. Vor allem aber seit den 1950er Jahren. Danach verdoppelte sich der Verbrauch innerhalb von etwa 15 Jahren und steigt seitdem weiter steil an. Immer neue fossile Energievorkommen wurden und werden erschlossen und ausgebeutet. Diese Vorstellung des immer mehr hat sich in die Denkweisen der Menschen eingebrannt, sagt Büttner. Deshalb war der Schock nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, als plötzlich Energie knapp wurde, so gewaltig. Hier am Innenstadtring in Leipzig, wo Büttner und Schmelzer gerade stehen, wird sehr viel Energie verbraucht, die meiste davon fossil. Der Strom, der das Werbeplakat beleuchtet, stammt aus dem nahen Braunkohlekraftwerk. Die Gebäude um sie herum werden mit Gas beheizt. Die Autos verbrennen Benzin. Die Zahl der Autos, die Größe der Wohnungen, der verbrauchte Strom, alles steigt seit Jahren weiter an.
Das heißt, der Steigerungsgedanke von immer mehr, immer weiter, immer schneller und immer mehr Raum, den ich mir aneignen kann, der ist immer noch da. Und genau dieser Steigerungsgedanke, diese Mentalitäten sind das, was schwierig wird, wenn wir an einen Übergang zu einer postfossilen Gesellschaft denken.
Energiewende ist mehr als eine Energie durch eine andere Energie zu ersetzen.
Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. In 4,5 Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebenso viel Stunden nach Rouen. Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden? Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Tür brandet die Nordsee.
Heinrich Heine im Jahr 1843, in Paris lebend.
Melissa Büttner und Matthias Schmelzer erforschen, wie fossile Energien, wie Öl, Kohle und Gas und vor allem deren massenhafter Verbrauch die Gesellschaft verändert haben. Besonders interessant sind dabei die Momente, in denen eine neue Energieform aufkam. Kohle in der industriellen Revolution beispielsweise. Von diesen Untersuchungen erhoffen sich Büttner und Schmelzer Rückschlüsse darauf, wie wir heute wieder weg von diesen fossilen Energien kommen können. Einerseits eine gewaltige Herausforderung. Andererseits kann nur so der Klimawandel eingedämmt werden. Fossile Energien sind über Jahrmillionen gespeicherte Sonnenenergie.
Über mir 1000 Meter Gestein. Das waren 22 Jahrzehntmillionen eines beharrlichen Mühens der Erde, sich aus Magma und Meer zu heben. Auf dem Grund, darauf ich hockte und den einst die Sonne gesprenkelt, waren die ersten Reptile getrottet, schwerschädlige, gepanzerte Lurche. Dann war kein Fuß mehr auf ihn getreten. 220 Millionen Jahre und das Flötsstück vor mir, das ich zögernd berührte, hatte nie zuvor einer Hand angefasst.
Schriftsteller Franz Fühmann.
Das Ausmaß des Übergangs weg von einer fossilen Durchflusswirtschaft, die eben basiert auf dem Zugriff auf diese enormen Speicher von fossiler Energie, hin zu einer postfossilen Wirtschaft, die eben wieder auf dem Kreislaufprinzip basiert, der aktuell verfügbaren Sonnenenergie. Dieser Übergang ist massiv. Und das Anerkenntnis dieser Größenordnung fehlt, glaube ich, bisher weitgehend in den entsprechenden Debatten.
Sagt Matthias Schmelzer. Er läuft jetzt mit seiner Kollegin den Innenstadtring entlang Richtung Bahnhof.
Wir reden hier über im Prinzip einen Übergang, der industriellen Revolution vergleichbar ist und entsprechende Veränderungen eben nicht nur mit sich bringen muss, was die technische Nutzung von spezifischen Energien mit einbezieht, sondern eben auch der kompletten Produktions- und Lebensweise. Wie das bei der industriellen Revolution ja auch der Fall war, wo sich die gesamten Vorstellungswelten verändert haben und angepasst haben den neuen Gegebenheiten.
Die industrielle Revolution veränderte das Leben der Menschen umfassend. Große Städte entstanden. Es gab neue Maschinen und Produkte. Die Mobilität änderte sich. Selbst Kunst und Kultur. Neue Mentalitäten entstanden. Ähnliches erwartet Schmelzer auch für die Jahre, die vor uns liegen.
Und da, gerade was diese sozialen Innovationen und Veränderungen der Lebensweise angeht, stehen wir bisher noch total am Anfang. Da gibt es ja total viele gute Ideen in allen Bereichen, vom Wohnen über die Mobilität bis hin zur Ernährung. Aber die sind weitgehend bisher in der Nische geblieben, weil das Hauptvertrauen weiterhin darauf setzt, dass im Prinzip technologische Innovationen es ermöglichen, nur die Energie- und Ressourcenbasis dieser Gesellschaft zu verändern, aber sonst alles intakt zu lassen.
Heute geht es vor allem darum, Öl, Kohle und Gas durch Strom aus Wind und Sonne zu ersetzen. Strom soll statt Benzin Autos antreiben, Gasheizungen gegen Wärmepumpen getauscht werden. Auf den ersten Blick also könnte man meinen, nur die Basis der Energieversorgung ändert sich. Das, was sozusagen herauskommt, bleibt aber gleich. Wir fahren weiter Auto und heizen wie bisher mit Heizkörpern. Das aber sei ein Trugschluss, sagt Schmelzer. Vor der industriellen Revolution war der Hauptenergieträger Holz. Es wurde vor allem verbrannt. Genauso wie die aufkommende Kohle wurde es in Öfen verheizt. Auch hier änderte sich im Prinzip erst einmal nicht viel. Und doch war es eine Revolution.
Es ist tatsächlich so, dass es eine Reihe von Historikern gibt, die zentrale gesellschaftliche Errungenschaften von der Massendemokratie bis hin zu Freiheiten, die wir für selbstverständlich halten, in Zusammenhang bringen, in dem, wie sie historisch entstanden sind, mit fossilen Brennstoffen. Und so ein indischer Historiker, Dipesh Chakrabarti, bringt es, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. Die modernen Freiheiten, an die wir uns gewöhnt haben, stehen auf einer immer wachsenden, größer werdenden Basis von fossiler Energie, von fossilen Ressourcen.
Energie bedeutet Macht.
Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest.
Zeus' Macht stammte auch aus der Herrschaft über das Feuer. So beschreibt es Goethe in seinem Gedicht Prometheus. Prometheus brachte es den Menschen gegen den Willen des Göttervaters und wurde deshalb grausam bestraft. Für die Menschheit war die Tat dagegen ein entscheidender Schritt. Prometheus gilt als der Gründer der menschlichen Zivilisation. Die Verteilung von Energie und die Verteilung von Macht zusammenzudenken, das hat Timothy Mitchell in dem Buch Carbon Democracy, zu Deutsch Fossile Demokratie, durch die Jahrhunderte durchdekliniert und dabei erstaunliche Erkenntnisse gewonnen. Die Kohle, so der Professor der New Yorker Columbia Universität, brachte der westlichen Welt die moderne Massendemokratie.
What coal did was in a very specific way it empowered working people.
Kohle hat eine Selbstermächtigung der arbeitenden Menschen bewirkt. Sie hat sie dazu befähigt, nicht nur zusammenzukommen, zu reden und über Freiheiten nachzudenken. Sie hat sie dazu befähigt, Nein zu sagen. Der Grund war, dass es jetzt zum ersten Mal in der Geschichte vor allem in Nordeuropa Gesellschaften gab, die von einer einzigen Energiequelle abhängig waren. Und die Kohle war dabei auf bestimmte Zentren konzentriert. Genauso war der Transport auf spezielle Eisenbahnstrecken konzentriert, auf spezielle Häfen und Kraftwerke. Diese Konzentration gab den Arbeitern die Möglichkeit, dieses Energiesystem abzuschalten. Das war eine völlig neue Art von Macht, der Generalstreik.
Die Arbeiter konnten nicht einfach durch andere ersetzt werden, weil sie über ein besonderes Wissen verfügten. Unter Tage agierten sie relativ autonom und nur sie wussten, wie die Arbeit in den Minen funktioniert, wie man einen Zug führt oder wartet. Eine Form von Macht und von Selbstermächtigung.
Daraus erwuchsen nicht nur die Ursprünge des Liberalismus, sondern auch die Massendemokratie. Eine Demokratie, die tatsächlich auf die Bedürfnisse der Mehrheit der Menschen ausgerichtet war. Zuerst waren das Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen oder nach einer besseren Versorgung, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Diese Forderungen mussten gehört werden. Und die demokratischen Institutionen, die im späten 19. Jahrhundert entstanden, spiegelten diese Macht wider. Die Macht, Nein zu sagen.
Die demokratisierenden Effekte, die fossile Energien und deren massenhafte Nutzung mit sich brachten, gehen allerdings noch weiter, sagt Matthias Schmelzer in Leipzig. Er schaut jetzt auf den riesigen Hauptbahnhof. Unzählige Menschen strömen hinein und hinaus. Mit der Erfindung der Bahn wurde zum Beispiel auch das Transportwesen demokratisiert. Reisen wurde viel günstiger und für viel mehr Menschen verfügbar. Sie waren plötzlich in der Lage, weite Strecken zurückzulegen, Verwandte zu besuchen, Urlaub zu machen. Mit der Energie der Kohle.
Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wie können wir diese Errungenschaften erhalten, ohne diese fossilen Brennstoffe? Und diese Frage ist überhaupt nicht banal, da hängt total viel dran. Und die lässt sich, glaube ich, nur beantworten, wenn man sich die progressiven sozialen Bewegungen anschaut, von der Klimagerechtigkeitsbewegung bis hin zur Postwachstumsdebatte, die eben an konkreten Alternativvorschlägen in diesem Bereich arbeiten, wie wir das im Prinzip entkoppeln können, wie wir Freiheiten entkoppeln können von der Nutzung von Ressourcen.
Ich wurde Bergmann wie mein Vater und fuhr ein. Aber mein Sohn wird hier kein Bergmann mehr sein. Gleise rosten und das Förderband ist leer. Die braune Kohle von mir will jetzt keiner mehr.
Öl, eine undemokratische Energie.
Beim Öl lief es anders als mit der Kohle und das liegt daran, dass Öl technisch anders ist. Der Unterschied ist, dass sie keine Leute unter Tage schicken müssen. Öl kommt von selbst aus dem Boden. Dazu braucht man nicht die gleiche Masse an Arbeitern wie in den Kohlebergwerken. Und wenn das Öl aus dem Boden kommt, ist es flüssig. Dadurch kann es viel einfacher transportiert werden, durch Pipelines oder in Tankern. Die Tanker können unterschiedliche Routen nehmen, je nachdem, wo politische Unsicherheit, Streiks oder Unruhen herrschen. Daher ist es viel einfacher, die Ölproduktion so zu organisieren, dass Streiks oder Widerstand von Arbeitern und Angestellten wirkungslos bleiben.
Das schränkte die Macht von Ölarbeitern entscheidend ein.
Aber Öl ist nicht nur technisch anders. Öl kam auch nach der Kohle. Die Industriegesellschaften hatten sich bereits um die Kohle herum entwickelt. Die meisten Menschen, die Öl nutzten, lebten in diesen industriellen Zentren. Aber das Öl wurde meistens nicht dort gefördert. Damit gibt es noch einen weiteren technischen Unterschied, nämlich diese riesige Entfernung zwischen den Arbeitern, die die Energie für das Energiesystem produzieren, und den Menschen, die sie nutzen und sich daran erfreuen. Und diese Trennung kombiniert mit dem technischen Unterschied, dass es viel einfacher ist, den Energiefluss zu organisieren, das macht es viel schwieriger, demokratische Politik auf der Grundlage von Öl zu organisieren.
Das sei einer der Hauptgründe dafür, so Mitchell, warum die meisten Ölförderländer keine Demokratien seien. Er geht sogar noch weiter und sagt, dass Öl eine undemokratische Energie ist.
In
der Tat wurde Öl sogar zur Schwächung von Demokratien genutzt, indem es als Alternative zur Kohle eingesetzt wurde. Es wurde genutzt, um die Macht der Kohlearbeiter zu brechen. Denn diese Kräfte forderten nach dem Krieg außergewöhnliche politische Rechte, zum Beispiel Mitbestimmung in der Industriepolitik und im Management. Eine Möglichkeit, diese Arbeitermacht zu schwächen, war, Öl als Alternative zur Kohle bereitzustellen.
Ob es so einen Plan gab oder nicht, das Quasi-Monopol der Kohlearbeiter auf die Energieversorgung brach nach dem Zweiten Weltkrieg langsam weg. Verursacht durch die immer größer werdende Bedeutung von Öl und dann auch durch die neu aufkommende Atomkraft. Die jahrelangen und am Ende erfolglosen Bergarbeiterstreiks im England der 80er Jahre markieren diese Zeitenwende.
Früher dachte ich, ich würde viele großartige Dinge tun. Aber die letzten Jahre haben mich gelehrt, dass ein Arbeiter in dieser kapitalistischen Welt nicht sehr wichtig ist. Und dass er wissen muss, wo sein Platz ist. Viele von uns werden ins Gefängnis gehen. Und noch viel mehr werden sterben. Es gab eine Pause. Bist du dir sicher, dass es nicht friedlich geschehen kann, Paul? Das musst du die anderen fragen. Glaubst du, sie waren während des Streiks friedlich? Du hättest da sein sollen. Und du hast die Hoffnung auf die Demokratie aufgegeben? Gar nicht. Demokratie ist das Ziel, das Einzige, wofür es sich zu arbeiten lohnt. Aber es kann nicht existieren, bis wir den Würgegriff des Big Business gebrochen haben. Das ist ein Kampf. Und das kann die Demokratie nicht leisten.
Upton Sinclair in seinem Roman Öl.
Nicht nur die Machtverteilung innerhalb einer Gesellschaft ist geprägt durch ihre Energieversorgung. Auch international ist Energie ein entscheidender Machtfaktor. Der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht Anfang des 20. Jahrhunderts wäre sicherlich ohne die enormen Energieressourcen des Landes, die gewaltigen Vorkommen an Öl, Gas und Kohle, nicht möglich gewesen. Aber auch schon früher gab es Umbrüche, die auf dem Zugang zu einer neuen Energie basierten.
Mit Wind zur Weltmacht.
Es gibt in der Natur kein Einzelding, das nicht von einem anderen, mächtigeren und stärkeren übertroffen würde. Es gibt vielmehr immer ein anderes, mächtigeres als das Gegebene, von dem dieses zerstört werden kann.
Spinoza, niederländischer Philosoph des 17. Jahrhunderts.
Dietrich Lohrmann ist emeritierter Professor für Geschichte an der Uni Aachen und befasst sich mit der wenig erforschten Energiegeschichte des Mittelalters. Damals war der Zugang zu Holz von entscheidender Bedeutung. Sich davon unabhängig zu machen, war das Erfolgsrezept für den Aufstieg der Niederlande.
Das war eine Landschaft, die wesentlich geprägt war von Mooren. Die wenigen Bewohner, die dort im Frühmittelalter gelebt haben, lebten letztendlich vom gestochenen Torf. Damit schufen sie Löcher, die zunächst mal nicht sehr gefährlich waren, solange das im kleinen Maßstab blieb. Aber mit wachsender Bevölkerung seit dem 11. Jahrhundert wurde das immer schwieriger. Und man hatte also ein Problem, das Wasser der zulaufenden Flüsse, Rhein, Maas und Nebenflüsse, an das Meer loszuwerden, wenn ich so sagen darf.
Damals war das Gebiet der heutigen Niederlande nur schwer zu bewirtschaften. Heute ist es gemessen am Pro-Kopf-Einkommen eines der reichsten Länder der Erde. Große Teile des Landes liegen auf Meeresniveau, teils sogar darunter. Entwässerung war und ist daher entscheidend für die Entwicklung.
Und da hat man überlegt, wie können wir das schaffen, und hat auf die Windkraft zurückgegriffen. Und die Windkraft pumpte das Wasser in höher gelegene Ableitungskanäle. Das ist für Holland außerordentlich wichtig geworden. Heute hat man große Elektropumpen und seinerzeit machte man es mit der Windkraft. Und zwar über viele, viele Jahrhunderte hinweg.
Die Windkraft nicht nur zum Segeln zu benutzen, das war damals in Europa neu und beruhte auf einer bedeutenden energietechnischen Innovation, der drehenden Windmühle. Damit schafften es die Niederländer, auf wechselnde Windrichtungen und Geschwindigkeiten zu reagieren. Jetzt konnten die Mühlen kontinuierlich das Wasser abpumpen und wurden auch durch Stürme nicht beschädigt. Aber die Niederländer nutzten noch eine weitere neue Energie zum Heizen.
Große Wälder gab es in diesen Gegenden nicht. Man hatte also nur den Torf. Und der Torfabbau zeugte Bewässerungsprobleme oder Entwässerungsprobleme. Infolgedessen hat man seit dem 13. Jahrhundert große Mengen von Steinkohle aus der oberhalb liegenden Gegend von Lüttich herangeschafft. Man konnte diese Steinkohlentransporte sehr leicht auf der Maas vornehmen. Das spiegelt sich in den Zolltarifen der verschiedenen Städte, die an der Maas liegen. Zölle gab es im Mittelalter ja ziemlich viele und die haben auch gut Buch geführt.
Erst so wurde es möglich, dieses unwirtliche Gebiet massenhaft zu besiedeln, durch die Einführung neuer Energien, die nicht auf dem Besitz von Wald beruhten, der auf dem Adel oder dem Klerus gehörte, sondern auf technischen Neuerungen. Das haben die von Lohrmann untersuchten mittelalterlichen Quellen gezeigt.
Man kann sagen, der Aufstieg der Niederlande, die Schaffung der großen Städte Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, hängt an diesen beiden Faktoren der Energieversorgung. Einerseits den pumpenden Windmühlen und der Zufuhr von Steinkohle aus dem Lütticher Bereich.
Und dieser Aufstieg war beachtlich. Die Vereinigten Niederlande wurden zur größten Handels- und Wirtschaftsmacht des 17. Jahrhunderts. Es war das goldene Zeitalter. Auch kulturell zeigte sich die Blüte dieses kleinen Landes. Ein Beispiel ist die Malerei Rembrandts. Dazu entwickelte sich eine neuartige Gesellschaft in den Städten mit liberalen Grundsätzen und demokratischen Errungenschaften. Man sagte sich von der spanischen Krone los und entwickelte erste demokratische Ansätze. Zudem hatten die Stände und die Provinzen viel Macht. Erste föderale Strukturen entstanden.
Am Anfang war das Feuer.
Die Stärke weicht dem ordnenden Verstand. Sich selbst und alles wird der Mensch gestalten. Mit Anmut zierend, was die Not erfand. Er heißt den Grund, verborgene Schätz entfalten. Er zähmt das Ross, er weiß auf offenem Meer mit laienbeflügeltem Geschirr zu walten. Die Felshöhe starrt nicht unbeweglich mehr. Leicht schwebend, wie gelockt von Zauberklange, wölbt sie und fügt und reiht sich um ihn her. Was unsichtbar in Red und in Gesange dem Ohr vorbeiwallt, stellt er bleibend dar. Dass fernen Zeiten es ein Denkmal prange. Ich nenne Kleines. Zahllos blüht die Schar der Kunst empor. Von diesem Sonnenfunken glüht einst die Erd, ein lichter Weihaltar.
Prometheus von August Wilhelm Schlegel.
Irgendwann, vor Millionen von Jahren, gelang es den frühen Menschen, das Feuer zu beherrschen. Dieser Schritt, das sagt der Prähistoriker Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, war eine Zäsur.
Und das Feuer war natürlich entscheidend, um dann auch nicht nur sozusagen das Fleisch und im Übrigen auch anderes, man hat neben der Jagd immer auch gesammelt, um auch organische, also pflanzliche Nahrung irgendwie verdauungsfähig zu machen. Nicht nur dafür war es wichtig, sondern auch zum Haltbarmachen. Denn wenn man sich vorstellt, man hat so eine Herde von Wildtieren aufgelauert und hat die erlegt, da hat man auf einmal einen gigantischen Berg an Fleisch, der natürlich sofort eigentlich vergammelt und nicht mehr verzehrfähig ist. Und das muss man haltbar machen. Und da ist Feuer zum Braten, zum Rösten, zum Räuchern natürlich von zentraler Bedeutung.
Diese Möglichkeiten, die das Feuer bietet, machen auch weitere, wenn man so will, intellektuelle Entwicklungen der frühen Menschen möglich.
Die verbesserte Ernährung, in dem Moment, wo man Fleisch kocht oder brät oder anders zubereitet, hat es natürlich zu einem enormen Muskelwachstum und auch zum Gehirnwachstum geführt. Also das kann man nachweisen. Bei Homo erectus war deutlich kräftiger als frühere Vorformen und auch sozusagen das Gehirn hat sich enorm weiterentwickelt. Das ist sicher eine Voraussetzung für vieles gewesen, die mit der verbesserten Ernährung zusammenhängt.
Die Feuerstelle als sozialer Treffpunkt wird zu einem Ort des Austauschs, sagt Partzinger. Hier kommunizieren die frühen Menschen und entwickeln ihre Sprache weiter. Aber auch jetzt zeigt sich, wie die Energie auch immer mit Hierarchie verbunden ist. Durch die Beherrschung des Feuers bilden sich komplexere gesellschaftliche Strukturen heraus, die direkt mit einer Ordnung zu tun haben. Anführer kommen auf. Sehr deutlich wird das dann im Bronze- und Eisenzeitalter.
Mit dem Beginn der Metallverarbeitung kommt es schon zu einer deutlichen sozialen Schichtung. Das sieht man, dass es plötzlich reiche ausgestattete Gräber gibt, dass die Siedlungen selber differenzierter werden, nicht so gleichförmige Gebäude oder Gehöfte nebeneinander, also die eher auf eine egalitäre Gesellschaft zurückschließen lassen, sondern plötzlich sondern sich bestimmte Bereiche ab. Ich möchte jetzt nicht sagen Palast, das ist vielleicht bei frühen komplexen Gesellschaften noch wert ein bisschen zu weit gegriffen, aber Es sondern sich Gruppen ab, denn vollkommen klar ist, in diesem Moment, wo Metallverarbeitung eine Rolle spielt, wo man also Energien nutzen kann, um Erze zu Metall zu verarbeiten, hat nicht jeder das Wissen, es hat auch nicht jeder Zugriff. Und die Kontrolle über die Metallverarbeitung und das Herstellen von Metall und auch die Rolle oder die Dominanz über die Distribution des erzeugten Metalls, das ist natürlich schon ein Machtelement. Ne? Also das kann gar kein Zweifel sein. Das fällt dann zusammen. Das ist ganz eindeutig, dass es da zu einer stärkeren sozialen Schichtung kommt als vorher.
Ein Novum in der Geschichte. Wir verzichten auf eine Energie.
Heute stehen wir vor einer einmaligen Situation. Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir die Nutzung der fossilen Energie beenden. Das gab es bisher nicht. In der Vergangenheit kamen zwar immer neue Energien hinzu, die alten wurden aber nicht verdrängt. In der industriellen Revolution kam zum Holz die Kohle dazu, das Holz wurde aber weiter genutzt. Im 20. Jahrhundert kam zur Kohle das Öl dazu, ohne sie zu verdrängen. Jetzt aber wollen wir aus der Nutzung der fossilen Energien möglichst ganz aussteigen. Das wird Auswirkungen auf unsere politischen Systeme haben. Davon ist der Politikwissenschaftler Timothy Mitchell in New York überzeugt.
Der politische Spielraum demokratischer Systeme und die Schwächung dieser demokratischen Systeme hingen durch die Geschichte hindurch immer damit zusammen, wer den Zugang zur Energie kontrolliert. Daher ist es in meinen Augen enorm wichtig, Energie nicht nur als Rohstoff zu sehen, sondern als eine Kraft, um die herum soziale Ordnungen aufgebaut, herausgefordert oder neu organisiert werden. Andererseits finde ich es auch wichtig, sich von der Vorstellung zu verabschieden, die vor allem ab den 1960er Jahren entstanden ist, dass der gesamte Wohlstand einer Gesellschaft von ständig wachsendem Energieverbrauch abhängt.
Wohlstand sei auch bei einem sinkenden Energieverbrauch möglich, sagt Mitchell. Die US-Bürger beispielsweise verbrauchten pro Kopf doppelt so viel Energie wie EU-Bewohner, ohne dass sie einen höheren Lebensstandard hätten. Man könne deshalb den Energieverbrauch drastisch senken, ohne dass es der Masse der Menschen dadurch schlechter gehen müsse. Energie für Wohlstand gäbe es genug. Die entscheidende Frage sei, wie die Energie verteilt wird und wie viel sie kostet. Und dies dürfe man nicht dem Markt überlassen, sagt Mitchell. Diese Fragen müsse man politisch entscheiden.
Das Verhältnis von erneuerbarer Energie und Demokratie ist für mich nichts, was Sie durch die Form der Energiegewinnung vorhersagen können. Aber die Energiewende ist ein Moment weitreichender politischer Veränderungen, den man politisch organisieren muss. Und man muss dabei Energieversorgung als den Schlüsselbereich sehen, in dem Gesellschaften mehr oder weniger demokratisch werden.
Die Energie bestimmt, was wir sind, wie Energienutzung Gesellschaften prägt. Ein Feature von Manuel Walz. Es sprachen Ilka Teichmüller, Joachim Schönfeld, Heino Rindler und Birgit Dölling. Ton und Technik Christiane Neumann. Regie und Musik Frank Mehrfort. Redaktion Martin Hartwig.